Wir werden heute miteinander weiterfahren bei den Opfern und wir kommen zum Sünd- und Schuldopfer. Wir haben die ersten drei Opfer miteinander angeschaut. Das Brandopfer, das Speisopfer und das Friedensopfer oder das Dankopfer. Und die sind alle drei zu einem lieblichen Geruch für Gott. Weil sie mehr die göttliche Seite symbolisieren. Und jetzt kommt das Sünd- und Schuldopfer. Und die menschliche Seite sehr stark betonen. Und da ist es nicht mehr Gott zu einem lieblichen Geruch. Und die sind nicht mehr freiwillig, sondern die Opfer sind verboten. Was mich beeindruckt, ist im Alten Testament und auch speziell die Opfer, es ist das ganze Alte Testament, ist die Vorbereitung auf die Erlösung. Und jetzt haben wir die Erlösung durch den Herr Jesus, durch sein Opfer gefeiert und das ganze Alte Testament tut in dem Sinn alles vorschatten. All die Ereignisse, die er nach einem Kreuz von Golgatha vollbracht hat, ist unter anderem mit jedem alttestamentlichen Opfer ist ein Schattenbild oder ein Zeugnis, ein Beispiel, wo ich das aufzeigen will. Ich werde die ersten 12 Verse lesen vom 3. Mose 4. Das ist das grösste Opfer, das dargebracht worden ist. Wir haben im 3. Mose 4 beim Sündopfer sind 4 Gruppen gemacht worden. Das erste ist der Priester. Wenn er Schuld auf sich geladen hat oder Sünde, hat er einen Stier bringen. Das ist das, was ich bereits erwähnt habe, wo das Kreuz den Schatten wirft, wo in das Symbol auch von der Stiftshütte dargestellt sind. Aber heute sind wir nicht bei dem Symbol, sondern beim Handeln, das dann mit diesen Symbolen zu tun hat. Und jetzt kommen wir da zum Sündopfer und nachher noch Schuldopfer, die letzten 2 Opfer. Und das Ganze ist wie ein Kuchen dargestellt, wo einfach ein Opfer würde nicht lange zum Fortschatten, was der Herr Jesus für uns gebracht hat. Und von dem her gesehen, ist das im Alten Testament mit 5 grossen Opfern symbolisch dargestellt. Und jetzt kommen wir da her und wollen schauen, was mit dem passiert ist, mit dem Tier. Also ich habe gesagt, zuerst war ein Priester, nachher das ganze Volk, wenn das ganze Volk gesündigt hat, mussten sie nochmal einen Stier bringen. Und nachher war ein Fürst vom Volk als dritte Gruppe. Und die vierte Gruppe ist nachher, wenn irgendeiner aus dem Volk, soll ich sagen, einer, der nicht ein Amt oder eine Aufgabe hatte, eine Sünde gemacht hat, was er opfern musste. Das ist uns in dem 4. Kapitel beschrieben, bis ins Detail. Also Gott hat da nichts dem Zufall überlassen, nichts gesagt, da könnt ihr selber schauen und machen, wie er will, sondern er hat definiert, wie er es will, den ganzen Ablauf. 3. Mose 4. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sprich: Wenn sich eine Seele aus Versehen versündigt gegen irgendeines der Gebote des Herrn, dass sie etwas tut, was man nicht tun darf, so soll als Vorschrift gelten. Und jetzt kommt's. Wenn der gesalbte Priester sündigt, dass er eine Schuld auf das Volk bringt, so soll er für seine Sünde, die er begangen hat, einen makellosen Jungstier dem Herrn als Sündopfer darbringen. Und er soll den Jungstier zum Eingang der Stiftshütte bringen und vor dem Herrn seine Hand auf den Kopf des Stieres stützen und den Jungstier schächten vor dem Herrn. Und der gesalbte Priester soll von dem Blut des Jungstiers nehmen und es in die Stiftshütte bringen. Und der Priester soll seinen Finger in das Blut tauchen und von dem Blut 7-mal vor dem Herrn an die Vorderseite des Vorhangs im Heiligtum springen. Auch soll der Priester von dem Blut auf die Hörner des Altars für das wohlriechende Räucherwerk tun, der vor dem Herrn in der Stiftshütte steht. Alles übrige Blut des Jungstiers aber soll er an den Fuß des Brandopferaltars gießen, der vor dem Eingang der Stiftshütte ist. Und alles Fett des Sündopferstiers soll er von ihm ablösen, das Fett, das die Eingeweide bedeckt, und alles Fett, das an den Eingeweiden hängt. Dazu die beiden Nieren samt dem Fett daran, das an den Lenden ist, auch den Leberlappen samt den Nieren soll er es wegnehmen. Gleich wie man es beim Rind des Friedensopfer abhebt und der Priester soll es auf den Brandopferaltar in Rauch aufgehen lassen. Aber das Fell des Jungtiers und all sein Fleisch samt seinem Kopf seinen Schenkel, seinen Eingeweiden und seinem Unrat, den ganzen Jungstier, soll man hinaus vor das Lager bringen, an einen reinen Ort, wo man die Fetttaschen schüttet und ihn in einem Holzfeuer verbrennen. Am Aschenhaufen soll er verbrannt werden. Und dann kommt noch das Ganze auf die Gemeinde bezogen und dann kommt es bezogen auf den Fürst und nachher auf den Einzelnen im Volk. Jetzt beim Priester und beim Volk ist fast alles gleich. Weil das ist im Grunde genommen das Tragischste, Schwierigste. Der Priester, der das Volk vor Gott vertreten hat, wenn er gesündigt hat, ist in dem Sinn der Mittler ist nicht mehr da gewesen. Und von dem her gesehen, werden wir jetzt sehen, wird nachher das Blut ins Heiligtum gebracht. Und das Gleiche beim ganzen Volk, auch dort hat das Blut ins Heiligtum gebracht werden. Nachher bei einem Fürst oder bei einem Einzelnen aus dem Volk raus, ist vom Blut nichts mehr ins Heiligtum gekommen. Das einfach gerade vorab so weggenommen oder so erwähnt. Jetzt, wenn wir das miteinander anschauen, hat es ein makelloser Jungstier müssen sein, der dargebracht wurde. Wie gross ist der gewesen? Meinungen gehen doch ein bisschen auseinander, wie lange das ein Stier ein Jungstier ist, aber das Maximum ist 24 Monate. Ich bin jetzt hier von 20 Monaten ausgegangen und dann ist so ein Stier ungefähr 400 Kilo. Und dann müssen von der Stiftshütte hier vor das Haupttor hin angebracht werden. Das wäre der Eingang dort ganz links hinten, die blauen Balken, dort ist er hergebracht worden. Dann ist er abgeholt worden von einem dienstuenden Priester und dann ist er zum Opferaltar angeführt worden. Und dort hat es vier Horn dran gehabt und in der Regel haben sie das Tier an so ein Horn angebunden. Und dann hat der Opfernde, also der Sünder in dem Sinn, in unserem Fall der Priester, hat die Hand aufs Opfertier, auf den Kopf legen, hat seine Schuld müssen bekennen und dann hat er das Stier müssen schächten. Er hat ihm die Hauptschlagader aufgeschnitten. Der andere Priester, sein Kollege, hat das Blut abgefangen in einer Schale und dann ist das Tier um. Also das war nicht eine Tierquälerei gewesen, sondern das ist ganz ein kurzer Moment und dann ist das Hirn leer vom Blut und das Tier weiss von nichts mehr und dann ist das Tier eigentlich tot. Von dem her gesehen ist das eine Todesart gewesen, die Gott hier befohlen hat, die sehr, darf ich so sagen, tierfreundlich war. Aber ich will nicht bei dem stehen bleiben, sondern der Gedanke, dass er als Täter, als Sünder bewusst das schuldlose Tier, das er jetzt gebracht hat, hat müssen töten. Das hat ihn nochmal aufgerüttelt und ihm nochmal gezeigt, wie tief und wie schwer das Gott die Sünde anschaut. Das war nicht einfach ein Bagatell gewesen, wo man hat können, sorry, es ist mir da passiert und dann geht man weiter, sondern da ist etwas gelaufen nachher. Auch in ihm emotionell hat das etwas abgesetzt. Denn es war nicht jedem gleich gegeben, nachher so ein Rind oder so ein Tier einfach zu töten und im Wissen, das stirbt jetzt für mich an meiner Stelle, wie wir es beim letzten Lied gesungen haben. Und gleich war das ein wichtiger Aspekt gewesen, der zu dieser Identifikation nötig war. Der Herr Jesus hat ja nachher das Ganze als Opfer für uns genommen. Er hat unsere Sünde genommen. Wir dürfen im Bild gesprochen, haben wir die Hand auf ihn gelegt, haben unsere Sünden bekannt und er ist für uns am Kreuz von Golgatha gestorben. Jetzt ist das Blut ist zuerst gekommen an den Vorhang vom Heiligtum ins Allerheiligste. Dort beim goldigen Räucheraltar hinten dran, die rote, schwache Linie, man sieht es, dort ist das Blut angesprengt worden, siebenmal. Weil im hintersten Teil war die Gegenwart Gottes bei den Bundeslade. Er hat von dort her geredet, das lesen wir im 3. Mose 1, er hat dort rausgeredet, in seine Gegenwart gewesen. Und durch die Sünde ist der Weg in seine Gegenwart zugegangen gewesen. Das war schon im Garten Eden so gewesen. Durch den Fall von Adam und Eva ist der Zugang zu Gott ist unterbrochen gewesen, der ist verbaut gewesen. Der Mensch hat den Zugang kaputt gemacht, zugetan. Und jetzt ist durch das Sprengen von dem Blut ist in dem Sinn der Weg wieder frei gemacht worden in die Gegenwart Gottes. Dann ist das nächste Blut ist an die Hörner gekommen, an die vier, von dem goldigen Räucheraltar, der im Heiligtum gestanden ist, wo in dem Sinn Gebet der Heiligen, Gebet der Priester symbolisieren. Das heisst, durch die Sünde des Priesters ist auch Gebet unterbrochen gewesen. Die Gebete sind nicht mehr aufgegangen. Muss ich so sagen, die sind im Zelt drinnen geblieben, die sind gar nicht weitergegangen, weil Sünde zwischen denen war. Und jetzt durch das Anstreichen von diesen Hörner ist die Macht vom Gebet wiederhergestellt worden, wieder gereinigt worden. Symbolische Handlungen, die für uns heute ganz logisch sind und sie haben das einfach so müssen durchführen, so durchziehen. Aber im Bild für uns ist das heute sehr wertvoll und es zeigt uns einfach etwas von dem, was wir im Herr Jesus bekommen haben. Das können wir nicht genug gross einstufen, was er uns gebracht hat mit dem einen ewig gültigen Opfer, das er für uns vollbracht hat. Also es ist mir ein Anliegen, dass der Morgen das stark überkommt, was wir im Herr Jesus und in seinem Opfer haben, das wir jetzt Abendmahl miteinander gefeiert haben. Denn der Rest vom Blut ist am Fuß vom Altar angeleert worden, ausgossen worden. Und auch das ist symbolisch, dort ist das grosse Opfer dargebracht worden und in dem Sinn ist die Versöhnung gegeben. Und dann hat der Priester dem Sünder können sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Und ich denke, alle, die schon bei einer Bekehrung dabei sind, wenn jemand sein Leben ausräumt und man darf dort Zeuge sein, Stellvertreter Gottes, in Anführungszeichen, und wir an dem Betreffenden am Schluss können sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist etwas vom Schönsten. Ich weiss nichts Schöneres. Wenn man das bei einem Mörder machen kann und ja das so erlebt, dass man ihm sagen kann, vor Gott ist dein Leben bereinigt. Vor der Welt musst es du tragen, die Last, und zwar sehr lang, vielleicht bis ans Ende vom Leben, aber vor Gott ist es abgeholten, vor Gott ist es bereinigt. Jetzt auf der Altar, weil es ja nicht ein freiwilliges Opfer war und nicht eins zu Gottes Seher, ist auf der Altar einfach alles Fett gekommen und Nieren. Ich will nicht zu fest auf die Symbolik eingehen, aber das Fett tut eine gespeicherte Energie symbolisieren. Und in dem Sinn kommt die ganze Kraft, die ganze Energie, die gehört Gott und die soll Gott gehören. Und jetzt sondern wieder ein immenses Zeugnis, wo uns einfach zeigt, wie eng wir es haben. Wenn uns etwas passiert, wenn ich eine Sünde mache, ich habe mit dem Joel ein Problem gehabt, bin an ihm schuldig geworden, dann kann ich zum Joel gehen und sagen, es tut mir leid, dann tun wir zusammen beten, ist das erledigt. Dafür nennt ihr gar nichts in der Gemeinde. Das bleibt bei uns zu wenig. Ist so im Normalfall. Da war es anders gewesen. Der Priester, der Sünder, und mit denen, die ihm geholfen haben, die haben den Stier aussen ans Lager raus transportieren. Das heisst, jeder im Volk hat gewusst, oh, jetzt ist unserem Priester wieder etwas passiert. Der hat irgendwo ein Problem gehabt, jetzt hat er einen Stier bringen und hat den Stier opfern. Auch das ist eigentlich etwas, was sehr heilsam ist. Ich denke, in dem Moment, wo wir ein Zeugnis müssen oder zu einem Fehler stehen, auch öffentlich, werden wir viel eher bewahrt, dass das wieder passiert. Weder wenn wir das ganz im Kleinen unter dem Tisch können regeln, dann passiert das schneller wieder. Also auch das hat eine erziehende Wirkung gehabt, wo wir, denke ich, nicht unterschätzen können, aber auch eine Bloßstellung. Es hat einen nicht von sich besser können halten, weder dass man es gesehen hat. Und auch das war nachher ein Zeugnis gewesen, wie es der Römer sagt, dass wir grundsätzlich von Geburt her weg Sünder sind. Aber die Bibel tut nachher die Bekehrten und Wiedergeborenen im Neuen Testament nicht mehr als Sünder ansprechen, sondern als Gerechte, weil der Herr Jesus oder Gott uns durch seinen Sohn anschaut. Das Tier, das aussen ans Lager gebracht worden ist und dort vernichtet worden ist oder verbrennt. Wenn ich dann als Beispiel oder zwei anfüge, so sehen wir, dass manchmal auch, wenn ein Priester gesündigt hat, hat das können ins Volk hingehen. Es ist dort auch ein Hindernis gewesen. Wir haben zum Beispiel im Korintherbrief, 1. Korinther 5 und andere Beispiele, wo wir sehen, dass ein neutestamentlicher Gläubiger, da sind wir Priester. Im 1. Petrus 2, Offenbarung 1, Offenbarung 5, tut uns als Gläubige ins Priestergeschlecht einordnen. Also wenn wir nicht sagen, was ich jetzt bis jetzt gesagt habe, geht mich eh nichts an, ich bin bei der letzten Gruppe. Wir sind schon bei der ersten Gruppe, sind wir eigentlich im Neuen Testament mit dabei und mit eingebunden, wenn wir gläubig sind, wenn wir die Wiedergeburt erlebt haben im Herrn Jesus. Und von dem her gesehen, tragen wir eine grössere Verantwortung, weil unser Wissen umfassender ist. Wir haben den Zugang zum Wort, wir haben den Geist Gottes bekommen, der uns in alle Wahrheit leitet. Und darum, wenn wir uns da drin auch bewahren, wir wollen uns auch führen. Wenn ich jetzt zum zweiten Teil komme, wo der Fürst und jemand aus dem Volk dran ist, wie ich es da geschrieben habe, so wenn wir auch da schauen, wie es gegangen ist. Da ist jetzt das Tier, der Wert vom Tier ist abgestuft worden. Beim Fürst hat's müssen ein Geissbock sein, also ein männliches Tier, aber auch wieder ein makelloses. Und bei jemandem aus dem Volk hat's dürfen ein Geiss sein, ein weibliches Tier. Also dort war die Auswahl schon grösser und der Preis wieder abgestuft worden. Weil es mehr Geissen gehabt, wie der Böck, weil die eh mehr gebraucht worden sind in verschiedenen Fällen. Und jetzt ist er wieder auch zum Altar gebracht worden, mit dem Sünder, mit dem Schuldigen, und das Prozedere ist gleich gewesen. Er musste die Hand ihm aufs Kopf legen, dem Opfertier, und das Tier nachher töten. Das Blut ist wieder aufgefangen worden, und jetzt ist es aber, wie ich es am Anfang gesagt habe, von dem Blut ist nichts mehr ins Heiligtum gekommen, sondern das ist beim Brandopferaltar im Vorhof, ist das ein Hörner gestrichen. Angestrichen wurde. Das heisst, ist auch wie das Horn ist das Bild auf die Macht, Macht vom Blut, vier Horn weltumfassend, können wir sagen, ist überall das Gleiche gegolten. Und in dem Sinn ist die Versöhnung vollbracht gewesen. Das Opfer hat seine Wirkung da für den Schuldigen, der mit dem Ziegenbock oder mit dem Geiss, mit den Ziegen gekommen ist. Und das übrige Blut ist auch wieder an die Wände vom Altar gegossen worden. Vom Blut, das ist immer alles irgendwo im Heiligtum geblieben, in vielen Fällen beim Altar und in wenigen Fällen ist es aller oder ins Heiligtum gekommen, an den Vorhang oder an den Räucheraltar. In beiden Fällen ist das Fleisch nicht mehr raustransportiert worden, sondern der diensttuende Priester hat das Fleisch dürfen essen. Es war heiliges Fleisch und in dem Sinne hat er das im Heiligtum müssen essen, aber er darf Nutznießer sein von dem Opfer, das da dargebracht worden ist. Das war ein Teil von seiner Versorgung gewesen. Das Fett und die Nieren ist wieder auf dem Altar verbrannt worden, wie es geschrieben steht oder wie wir es gelesen haben. Jetzt für mich ist es eindrücklich und schön, da steht viermal, das erste Mal im Vers 20, nachher im Vers 26, 31 und 35, und der Priester soll für sie Sühnung erwirken und es wird ihnen vergeben werden. Das ist etwas Schönes, das zu hören, zu wissen, mein Leben ist vor Gott bereinigt. Wenn er mich heute abruft, weiss ich habe den Himmel offen, nicht weil ich gut gelebt habe, weil ich fehlerlos war, sondern weil der Herr Jesus durch sein Blut für all meine Schuld, für all meine Sünden gezahlt hat. Darum darf ich wissen, ich werde einen freien Zugang haben in die Gegenwart Gottes. Jetzt möchte ich noch zum Schuldopfer kommen, noch ein paar Gedanken dazu. Was ist der Unterschied zwischen Sündopfer und Schuldopfer? Ich will es ganz einfach sagen, mit einem Sätzchen. Schuldopfer hat den Aspekt von der Wiedergutmachung drin. Das heisst, Schuld ist dann passiert, wenn Gott oder ein Mitmensch zu Schaden gekommen ist. Sünde war dann, wenn ich einfach für mich eins der Gebote Gottes übertreten habe, durch Ungehorsam, durch Unwahr oder x was. Aber sobald jemand Schaden ist gekommen, durch mein Verhandeln, ist es nicht mehr mit dem Sündopfer gegangen, sondern dann ist es ein Schuldopfer gewesen. Und ein weiterer Aspekt, der beim Schuldopfer immer zum Tragen gekommen ist, ist die Wiedergutmachung. Das heisst, ich musste versuchen, den Schaden vom Nächsten, den Schaden von Gott wieder gut zu machen, zu ersetzen und 20% dazu. Immer ein Fünftel mehr. Auch das hat einen erziehenden Aspekt gehabt. Es hat nachher Ausnahmen gegeben, wo der Ersatz höher sein musste. Und der David, als er den Ehebruch gemacht hat, gemacht hat. Und der Nathan nachher zu ihm gekommen ist und ihm das mit dem Schäfli erzählt hat, sagt der David jetzt sehr aufgebracht. Der Mann ist des Todes und er muss es vierfach ersetzen. Vierfach war die oberste Limit, wenn es böswillig war, bösartig und so weiter. Der hätte es vierfach ersetzt werden. Also der David hat für sich die schwierigste Situation genommen und jetzt kommt das Tragische. Gott hat ihn beim Wort genommen. Der David hat, wenn man sein Leben anschaut, hat er vier Söhne verloren zu seiner Lebzeit. Also Gott hat ihn beim Wort genommen. Er hat ihm das vierfach ersetzt. Weil dort ist Gott auch treu und gerecht. Und in solchen Sachen, wenn wir oft den Eindruck haben, er hat darüber weggeschaut oder es hat ihn nicht interessiert, er hat es nicht gesehen, es ist nicht so. Jetzt möchte ich beim Schuldopfer vom 3. Mose 5 die ersten Vers noch lesen. Und dort haben wir drei Prinzipien drin, die ich ganz kurz anschneiden möchte. Und wenn eine Seele dadurch sündigt, dass sie etwas nicht anzeigt, obwohl sie die Fluchandrohung vernommen hat oder Zeuge ist, weil sie es gesehen oder erfahren hat und so Schuld auf sich bringt, oder wenn jemand irgendetwas Unreines anrührt, es sei ein Aas eines unreinen Wildes oder ein Aas eines unreinen Viehs, oder ein Aas eines unreinen, kriechenden Tiers, und es ist ihm verborgen gewesen, und es wird unrein und schuldig. Und wenn jemand die Unreinheit eines Menschen anrührt, irgendetwas von all dem, womit man sich verunreinigen kann, und es ist ihm verborgen gewesen, er hat es aber nun erfahren und ist nun schuldig. Oder wenn jemand leichtfertig mit seinen Lippen schwört, Gutes oder Böses tun zu wollen und irgendetwas von dem, was ein Mensch so leichtfertig schwören mag, und es wird ihm, war ihm verborgen, er erkennt es aber nun und hat sich in einer dieser Sachen schuldig gemacht. Es geht nachher weiter mit den Aufzählungen. Wenn man das so liest, zuerst mal einmal denkt man, das ist kompliziert, das ist komplex. Und gleich ist es nicht so. Wenn man es nachher ein bisschen langsamer liest, und ich lese grundsätzlich auch langsam, weil ich nicht so gut lesen kann, dann habe ich es meistens schon, geht es mir ringer. Jetzt, das erste im ersten Vers, den ich gelesen habe, ist Schuld durch Schweigen. Ich sehe etwas, das nicht recht läuft, und ich schweige dazu. Warum? Ja, es ist einfacher in den meisten Fällen. Man tut sich nicht reinmischen, man hält sich draus. Und sobald ich da die Stellung beziehe, tue ich mich exponieren und ich werde mindestens eine Freundschaft werde ich verlieren. Nämlich dort, wo ich etwas aufdecken oder aufzeigen will, wo etwas nicht stimmt. Und jetzt sagt da Gott aber, wenn ich nichts sage, bin ich schuldig. Und ich werde da zwei Beispiele anfügen. Zuerst aus dem Alten Testament, Richter 17. Da hat der Micha seiner Mutter über 1000 Gulden gestohlen und hat die für sich brauchen. Und dann hat seine Mutter einen Fluch ausgesprochen über den Dieb. Der Micha hat den Fluch gehört und hat jetzt gewusst, jetzt bin ich doppelt schuldig. Ich habe die Gulden gestohlen und ich habe den Fluch gehört. Also jetzt bin ich eh unter dem Todesurteil. Und dann hat er der Mutter gesagt, die Gulden, die dir fehlen und wo du jetzt den Fluch ausgesprochen hast, da bin ich schuldig, ich habe es genommen. Jetzt nach dem Prinzip, und sie haben das gehabt im Richter 17, hätten beide müssen ein Tier bringen als Opfer zu der Stiftshütte. Und was sagt die Mutter? Sorry, du seist gesegnet vom Herrn. Der Rest war gleich. Wie locker geht man heute manchmal über Dinge hinweg, wo auch eine klare Entschuldigung oder irgendetwas hergehört. Da kommt einfach ein kurzes Sorry und dann geht man weiter und macht weiter. In der Bibel ist das so nicht gegangen. Das war klar definiert. Und jetzt möchte ich euch einfach ein positives Beispiel noch sagen mit jemandem, der in äußerster Schwierigkeit war. Der Herr Jesus als Anklagter vor dem Hohen Rat. Und dann sind diverse Aussagen gekommen und irgendwo keine Einigkeit, nichts. Und dann sind am Schluss noch zwei falsche Zeugen auftreten. In Matthäus 26 könnt ihr das nachlesen. Und die haben ihn angeklagt. Die haben ihm gesagt, er hat gesagt, ihr könnt den Tempel abbrechen und in 3 Tagen tue ich den wieder aufbauen. Aber Jesus hat nicht von dem Tempel geredet, der in 40 Jahren aufgestellt worden ist. Er hat von seinem Leib geredet, von dem Tempel. Und von dem her gesehen, sagt nachher der hohe Priester zu ihm im Vers 62, antwortest du nichts, auf was die gegen dich sagen. Aber der Herr Jesus hat sich nicht rechtfertigen. Er schwieg still. Und jetzt kommt das Interessante. Und der hohe Priester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und jetzt redet Jesus, weil jetzt wäre er genau da drin gefallen. Es ist um einen Eid gegangen, es ist um einen Schwur gegangen und um eine Ungewissheit. Und darum hat er auch geantwortet. Ganz klar sagt er, du sagst es, doch sage ich euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Das sind nachher die weiteren Verse, auch in Matthäus 26. Das zweite Schuld ist durch Unvorsichtigkeit. Wie schnell machen wir durch irgendein Handeln, durch irgendeinen Entscheid, durch eine Reaktion, tun wir Schuld auf uns lassen und eigentlich müssen wir im Nachhinein sagen, wie ein Löhli gsi. Einfach zu schnell reagiert. Und da bin ich manchmal als Zürcher noch ein bisschen schneller als der Berner und habe dann einmal ein Problem mehr. Aber ich möchte auch hier wieder ein Beispiel anfügen oder mehr wieder eins. Wir haben Einfallstor, wo uns auch immer wieder zum Reagieren tun. Es ist das Aas angesprochen von dir, das Aas von allem anderen, aber auch die Unreinheit von Menschen. Also im Neuen Testament ist diese Frau beschrieben, die 12 Jahre Blutfluss hat. Die ist unrein. Alles, was sie gesessen ist, ist unrein gewesen. Was sie angelangt hat, ist unrein gewesen. Mit ihr zusammenleben ist nicht möglich gewesen, so. Und sonst ist der, der mit ihr war, die Person, die ist immer unrein gewesen. Unwissend, in Anführungszeichen, weil man redet ja über das nicht. Und die Unreinheit, auch wie der Herr Jesus sagt, die kommt bei uns zum Maul aus. Nicht, was ihr geht und uns verunreinigen, sondern was rausgeht zum Maul aus. Und darum steht im Römer 13,9, denn was da gesagt ist, in den Gesetzen, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in einem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und gerade wenn es um Schuld oder Unvorsichtigkeit geht, ist oft Nächstenliebe das Problem oder das Kriterium, wo man muss sagen, wenn man das Nächste so fest liebt wie sich selber oder eben wie der Herr Jesus, wäre es vielleicht nicht passiert. Und das Dritte noch, ab dem Vers 4, der hier beschrieben ist, ist schuldig durch unüberlegtes Reden. Und ich möchte uns einfach an Petrus erinnern, der Herr Jesus ist mit den Jüngern am Passamahl, wo er nachher ins Abendmahl umwandelt. Und da sagt der Herr Jesus am Schluss von dem Essen, die Nacht werdet ihr euch all an mir ärgern. Und da sagt der Petrus, sich sicher nicht. Vergiss es. Und da sagt der Herr Jesus, bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und da sagt der Petrus nochmal, nein, wenn ich noch mit dir müsste sterben, kein Problem, also ich würde mit dir in den Tod kommen. Im gleichen Kapitel, ein paar Vers weiterhin, sagen sie zu ihm, du bist auch einer von denen. Und dann tut er mit dem Eid bezeugen, ich kenne ihn nicht. Unüberlegt zu reden. Wie schnell tut man ein Versprechen abgeben, das man nicht einlösen kann, oder auch auf die andere Seite. Und auch da ist im Alten Testament einfach Schuldopfer müssen gebracht werden. Also ich kann euch sagen, wenn ich nach dem Alten Testament müsste, oder gelebt hat oder müsste leben, dann müsste ich eine riesen Bauerei haben und die wäre heute schon ganz klein, da wäre alles geopfert worden. Einfach, dass wir uns das auch vor Augen führen, was das uns würde kosten. Und wir haben es im Herr Jesus so schön und so einfach, da ist eigentlich alles beglichen, alles gemacht. Jetzt möchte ich einfach noch einen Gedanken in den Raum stellen, auch etwas, das veruntreut worden ist, ist da erwähnt. Und da möchte ich einfach in den Raum stellen. Wir haben alttestamentlich den Zehnten, den wir so übernehmen zu uns ins Neue Testament. Aber wir vergessen manchmal, dass wir im Neuen Testament grundsätzlich nur Verwalter sind. Also alles, was ich habe, gehört im Grunde genommen Herr Jesus und ich werde ihm einmal Rechenschaft ablegen, was ich mit meinen Gütern gemacht habe, mit meiner Zeit gemacht habe, mit meiner Kraft gemacht habe und mit all dem, was er mir anvertraut hat. Einfach, dass wir das auch mitnehmen. Weil genau das tut er in den folgenden Vers sagen, ihr habt mir gewisse Sachen vorenthalten. Ihr habt mir die Erstgeburt vorenthalten. Die Erstgeburt vom Esel hätte man müssen lösen mit einem Schäfli und sonst hätte man dem Esel das Knick brechen müssen. Jetzt haben sie den Esel einfach behalten und das Schäfli vergessen. Dann haben sie ihm etwas vorenthalten. Und so hat es manche Bereiche oder manche Punkte, die wir jetzt hier auch wieder anschneiden können. Aber ich will nicht mit dem abschliessen, sondern ich will mit etwas ganz Schönem abschliessen und ich will euch ermutigen, tünt, wenn ihr die Kapitel allenfalls noch einmal durchlesen von den Opfern, einfach Hebräer 9 und 10 noch dazu nehmen, weil das ist die Erklärung in die Opfer hier umfassend, etwas Wunderbares. Und der Herr Jesus, oder der Hebräerbriefschreiber sagt im 8. Kapitel, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen Hohepriester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Ich bin dort stehen geblieben bei mir und stehe dort immer wieder still. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben Corona hinter uns. Es ist noch nicht bei allen gleich auf der Seite. Und die nächsten Wellen kommen. Und was ist die Hauptsache bei dir und bei mir, wovon wir reden? Ist es das? Oder sind wir auf einmal total im Irdischen drin? Und das wäre schade. Wir können die Welt nicht ändern. Aber wir können die Leute um uns herum auf das Evangelium hinweisen und für sie beten, dass sich der eine oder andere noch bekehren und die Änderung nachher von ihnen rauskommt. Und das wäre ganz eine andere Perspektive. Und da möchte ich uns alle ermutigen, dass wir die Zeit, wo wir drin sind und auf uns zukommt, die Hauptsache da, die der Hebräerbrief schreibt, nicht aus dem Auge lassen, sondern dass wir uns immer wieder mit dem befassen und dankbar sind. Er ist nicht nur unser Opfer, das wir jetzt geschaut haben, er ist unser Hohepriester in der Gegenwart Gottes und will, dass wir einmal alle bei ihm sind. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für dein Wort, für die Opfer, die uns beschrieben sind im Alten Testament. Herr Jesus, wo wir immer wieder staunen können, was du uns gebracht hast und was du uns geworden bist. Wir können das nicht ermessen und wir können dir nie genug danken dafür. Und danke jetzt aber auch, dass du als unser Hohepriester beim Vater bist und uns dort vertreten. Herr Jesus, danke dir jetzt für den Morgen, dass wir in dein Wort ein bisschen schauen dürfen, ein paar Gedanken miteinander austauschen und danke, dass du die Gemeinde weiter segnest. Wenn wir jetzt wieder auseinandergehen in die kommende Woche, schenkst du und wirkst du, dass bei mir, dass bei uns allen die Hauptsache bleibt. Nicht, dass es empfindet, gelingt, andere Sachen nie zu tun, irdische Sachen, die uns ablenken oder sogar aufhalten, dass in unserem Leben die Liebe zu dir erhalten würde. Wie schade wäre das. Bewahr du uns alle in dir. Amen.